Lasergeräusche. Explosion. Es ist eine lang erwartete und neue Episode von Bonus Level. Unser Sonderepisoden-Podcast zum Thema Gaming. Für alle Gaming-Fans, für alle neu ins Gaming Findenden und für alle vom Gaming Abgeschworenen, die aber vielleicht ganz kurz noch ein bisschen einer alten Sucht hinterher trauen wollen.
Ja. Wir sind wieder da. Wir haben ja 2 Folgen gemacht, glaube ich.
Mindestens.
Ich glaube, ja, es müssten 2 Folgen gewesen sein. Ja. Das ist also jetzt die magische 3. Folge.
Ja.
Und also ich habe mir spontan auf jeden Fall, hätte ich 2 Games. Also ja, eins, wo wir uns extrem zusammen drauf freuen, was wir gleich bequatschen können.
Ja.
Und eins, wo wir uns wahrscheinlich auch zusammen drauf freuen, weil wir noch nie in den Genuss von diesem Game gekommen sind, weil wir beide nicht im Besitz einer PlayStation sind.
Ja, das ist ja auch
weißt
immer...
Weißt du, welches es ist?
Also mir fallen ein paar ein mit dem PlayStation-Thema. Aber ich möchte...
Ich meine, jetzt hat der PlayStation, hat er seine Big Titel jetzt langsam auf dem PC. Du hast God of War gespielt. Ja. Wir haben Days Gone gespielt. Ja. Es kommen langsam die Dinger raus, aber da ist noch dieses eine riesige Pferd, was wie ein gewaltiges Wiesenross durch meinen Kopf springt, wo ich immer mal wieder schon Clips gesehen habe, wo ich die Trailer gesehen habe für den neuen Teil und mich gefreut habe, als ob ich spielen könnte. Aber ich wusste, ich kann es eigentlich gar nicht spielen.
Ja, wir reden von Nathan, Drake.
Ja. Ja. Nathan Drake.
Ja. Bin ich absolut
oder
bei dir.
Oder The Last of Us.
Ach so.
Weil das ist das, was ich wirklich gemeint habe.
Ah, na toll.
Nathan Drake, ich weiß nicht mal, was das sein soll.
Ja, Uncharted.
Uncharted habe ich auch noch. Was? Ich kenne zwar dieses Logo, also aber ich habe mit Uncharted
ja auch
nichts
zu tun. So ein PlayStation-Ding, wo ich mir schon ewig lang wünsche, das auch auf dem PC zu haben. Aber da ist ja auch was in der Mache. Glaube ich, so eine Collection, wo die alten Teile dann auch kommen oder so. Aber ja, ich connect erstmal mit dir. Ich bin auch mit dir beim Thema Last of Us auf PC. Ist natürlich dann ein tolles Ding. Und wir haben es gesehen, auch in meinem YouTube-Video, was ich zu dem Thema gemacht habe mit Incoming Games 2022 New Games. War ja ganz hinten im Video, im letzten Abschnitt von dieser von diesem Games Showcase, war ja 1,5 Stunden zum Thema dabei, wo auch Entwickler in der Show waren und drüber geredet haben, dass sie da nochmal echt viel Arbeit reingesteckt haben, das Spiel zu remastern.
Und aber es ist ja halt doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ne?
Ja.
Das Last of Us 1 ist, glaube ich, was, 2014? Ne, 2015?
Es hat ein paar Jahre auf jeden Fall. Ja. Und ich bin immer nicht so überzeugt von Remaster, weil Remaster haben die Jahre für mich bewiesen, ist eigentlich immer nur ein sehr gelangweilter Versuch vom Entwickler, nochmal Geld aus dem Spiel rauszuholen, und die Überarbeitung ist meist mehr als dürftig. Als ich die Präsentation gesehen habe von The Last of Us im Remaster, war ich sehr positiv überrascht, weil die 2 Entwickler, die auch dort vor Ort waren, auch nochmal gesagt haben, was sie alles gemacht haben an dem Spiel, an Remaster.
Ja.
Und das ist sehr viel mehr, als nur ein paar neue HD-Texturen einzuarbeiten. Also selbst für Leute auf der Konsole, selbst für Leute, die das schon gespielt haben oder so, ist es, glaube ich, auch einfach angebracht, das nochmal zu spielen, weil die neue Version definitiv noch mal eine Schippe mehr abholt und dann, und was für uns interessant wird, nämlich auch für den PC rauskommt.
Ich sag dir, bei dem Beispiel Remastered muss ich dir ein klassisches, fantastisches 4 Jein geben.
Ja.
Selbstverständlich. Also ich verstehe, wohin deine Tendenz geht. Remastered wie bei Alan Wake, was ich gespielt habe, sind einfach für den Arsch. Geiles Spiel, aber dann einfach nur wirklich so ein HD-Kit drüberlegen,
ja,
wo man dann witzigerweise ja gar nicht checkt, wo ich das gespielt habe, kam mir die Grafik nicht schlechter vor, sondern genauso wie damals. Als ich mir dann ein Video reingezogen habe, habe ich gesehen, okay, es war schlechter.
Ja.
Aber ich bin ganz großer Fan von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 Remakes.
Das ist ja auch, man muss ja auch unterscheiden.
Aber das war halt wirklich ein Remake.
Ganz
das
genau.
War nicht. Es war wirklich, wie du es jetzt gesagt hast, was die Producer bei Last of Us machen, da kommt hier und da vielleicht ein anderer Winkel rein, vielleicht nur so ein bisschen, vielleicht ist auch was, es wird einfach richtig dran gearbeitet, dass auch manche Szenen, Cut-Sequenzen anders sind, und das ist halt dann was Geiles. Und vor allem für jemanden, das war bei mir Resident Evil 3 so, weil das habe ich nämlich noch nie gespielt gehabt, der das neu erlebt, ist es natürlich bombastisch. Mhm. Aber wie du gesagt hast, auch für Leute, die es schon gespielt haben, die haben da ja auch zugeguckt, wo ich das gezockt habe, haben auch gesagt, einfach geil. Also, und so soll ja eigentlich ein Remake sein.
Gutes. Ein Remake ist ja aber auch nochmal von Grund auf, ne, mit allen neuen Möglichkeiten, die die Technologie zu der gegenwärtigen Zeit dann hergibt. Vielleicht sogar mit einer neueren Engine und so. Und das Remaster ist halt einfach nur wirklich boring HD-Textures drüber gezogen, die man im schlimmsten Fall nicht mal wirklich bemerkt. Bei Alan Wake war das wirklich der Fall, dass man die nicht mal bemerkt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie Crysis sich gebrandet hatte. Letztes Jahr kam die ja auch mit einem, ich glaube sogar einem Remake.
Stimmt.
Aber das war voll scheiße. Entschuldige bitte meine Wahl des Adjektivs, aber das war wirklich schlecht. Das war ein extrem schlechtes.
Crysis gehört zu einem der vielen Spielreihen, wo ich durch meinen komischen Gedankengang, ich habe den Teil davor nicht gespielt, nie angefangen habe. Mhm. Und manche überzieht es mit Schrecken, welche Spieleserien ich dadurch verpasst habe.
Ja.
Zum Beispiel Gears of War, komplette Reihe.
Mhm.
Ich habe das Einser verpasst, habe dann mit dem Zweier erst festgestellt, haben da viele gesagt, hey, weißt du, das ist das Xbox-Spiel, ey, da musst du eigentlich reingehen. Ja. Da habe ich mir immer gedacht, ey, müsste ich erst ein Einser spielen. Und das ist schon so eine Blockade drin, dass ich mein Headset anschließen muss, weil die Batterie leer gegangen ist.
Du, ich glaube, dass das Gears 5, was ja irgendwie, wann kam das raus? Vor 2 Jahren, glaube ich. Das war ja ein wahnsinnig guter neuer Release dieser Reihe. Der hat mich sehr abgeholt. Der hat viele Leute abgeholt. Gears 5, ne? Der aktuellste Teil der Reihe. Kam dann ja auch sofort in den Game Pass und so weiter. Ich glaube, den kann man Co-op spielen. Auch
ja.
Der hat richtig abgeholt. Und den würde ich auch, den könnten wir einfach mal im Co-op spielen. Und ich habe auch ein paar Teile von vorher verpasst. Ja. Das Originalspiel gespielt. Und ich glaube, dann nochmal eins und dann das Fünfer. Aber mir fehlt auch, ich habe Lücken zwischendrin wie noch was. Aber
weißt schon, das ist das, ja. was mich immer so stört. Das hat mich von so vielen. Ich habe zum Beispiel auch nur, komischerweise, aber ich habe nur Far Cry 1 gespielt. Beispiel. Und das auch nicht lange, weil das hatte damals so kranke Anforderungen für einen PC. Das konnte ich nicht spielen. Das war ein Durchgelegge und sowas. Da ging gar nichts bei mir. Und dann habe ich auch aufgehört und mittlerweile die Far Cry-Teile, die sehen halt für mich sehr interessant aus. Aber ich komme auch immer, mein Kopf sagt immer, du kennst ja nicht die ganze Story. Du kannst nicht quer einsteigen. Aber es sind ja die Spiele meistens so gemacht, dass man es kann. Die sind ja
völlig voneinander abgetrennt. Aber das Problem bei Far Cry, und ich möchte das im gleichen Zug auch vergleichen mit anderen Spielen aus dem Hause Ubisoft, Far Cry, Assassin's Creed und ich schmeiß tatsächlich auch Watch Dogs mit rein, den aktuellsten Titel. Das Problem ist, das Problem und gleichzeitig auch das Gute an der Sache ist, das wird alles im Hause Ubisoft nach dem klassischen Ubisoft-Konzept gekocht. Also das ging Far Cry 1, 2 und 3 und dann waren wir eigentlich angekommen. Seitdem haben sich diese Spiele nicht mehr verändert. Auch die neuesten Assassin's Creed-Teile, auch der neueste Ubisoft-Teil, viel übernommen von dem Ubisoft-Rezept hat auch der neuere Teil von Ghost Recon hier, Breakpoint. Und zwar kann man sich gute Videos zu angucken, die das ein bisschen zusammenfassen. Heißt, glaube ich, wirklich das Ubisoft-Rezept. Verschiedene Gebiete, irgendwo einen Turm finden, hochklettern, Map aufdecken, Fragezeichen, hinlaufen. Ja. Da was machen, hier was machen, da sammeln, da RPG-Elemente und so. Das ist halt jedes Mal dasselbe Spiel in einem anderen Setting und das kann für jemanden auch einfach richtig langweilig sein. Sagen, was soll ich mir jetzt schon wieder das Neue holen, rumlaufen, alle Fragezeichen, alle Türme da machen und so. Das kann aber auch sehr positiv sein, wenn jemand sagt, ich habe sehr viel Spaß an dem Ubisoft-Rezept, ich habe sehr viel Spaß an Far Cry 3, 4, 5, dann hast du auch Spaß am neuesten Assassin's Creed, dann hast du auch Spaß am neuesten Watch Dogs, dann kannst du nämlich die ganze Ubisoft-Rezeptreihe durchzocken und hast Spaß daran.
Das Geile ist halt, dass sie eigentlich dann so viel Zeit haben, weil sie ein funktionierendes Rezept haben, sich auf eine Story zu konzentrieren. Die haben quasi dieses funktionierende Ding und basteln einfach dann immer wieder, das ist einfach so auf die Story. Aber ich habe auch ein großes Problem mit Ubisoft-Spielen. Ich schaffe es nicht, sie durchzuspielen.
Nee, es geht auch nicht mehr.
Den Tod, aber auch nicht mal die Hauptstory. Ich verirre mich dann immer. Ich hatte das Valhalla, hat mich eigentlich schon ein bisschen gehypt. So.
Ja.
Ne? Weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin auf dem Cover. Naja, kein Geld gesehen bis heute, Ubisoft und sowas, ne? Da gehe ich mal rein, das Setting gefällt mir oder sowas und dann spiele ich rein und es gefällt mir auch richtig gut und ich merke auch so die Story irgendwie, ich treibe die an und ich finde es geil, wie die Mythologie behandelt wird und all. Und dann kriege ich immer dieses schlechte Gewissen, weil diese ganze Map einfach voller Zeichen ist.
Ja, ja.
Ne? Und dann denke ich mir so, okay, jetzt baust die Zeichen ab und sowas und dann machst du ein paar Zeichen und Ding und dann irgendwann so, ah, was war nochmal die Hauptquest und dann machst du da. Und dann irgendwann ist das Spiel bei mir einfach weg. Und das ist wie bei, das ist wie bei EA-Spielen bei mir auch. Ich habe eigentlich nicht wirklich, also früher, ich muss vor 2042 nennen, sonst köpfst du mich ja. Ich sag mal so, ich habe bei Battlefield, bei Battlefront, ich nenne Battlefront einfach mal, zum Beispiel auch als Beispiel, ist für mich auch ein Spiel, wo für mich kein Wunsch offen ist. Ich kann jedes Flugzeug spielen. Wir haben einen geilen Story-Modus erweitert in allen Epochen. Es gibt alle Helden, es gibt Helden-Spielmodi, riesige Maps, es sind Kämpfe. Und trotzdem macht es mir nach 2 Monaten keinen Spaß mehr. Und ich kann eigentlich mir nicht erklären, warum. Das ist bei Ubisoft genauso. Die Welt aber ist wunderschön.
Bei Ubisoft kann man das schon erklären. Irgendwann war dieses Konzept ja mal neu. Ne, mit Far Cry 3, 4 dann so in die Richtung irgendwann oder mit Assassin's Creed, das es dann auch übernommen hat und da war das Konzept neu. So, wenn du jetzt ein neues Spiel anfängst aus der Richtung, dann hast du das quasi schon gespielt, es ist nur anders. Es ist, du freust dich in Wirklichkeit gar nicht über das ganze Spiel, nicht über das Spielkonzept, sondern nur über das neue Setting. Und dass das schneller verfliegt, ist ja wohl auch klar. Ne?
So. Ja, gut.
Und dann muss man aber auch dazu sagen, dass Ubisoft nicht mal an dem Rezept festgehalten hat, was sie da haben, sondern sie haben das versucht, immer noch oberflächlich so durchzudrücken, haben aber, sage ich mal, ein paar teure Zutaten weggenommen und die durch billige ersetzt. Ja? Denn mit Assassin's Creed Origins zum Beispiel hattest du noch ein Spiel, wo wir dann genau eben diese riesige Map haben, überall Fragezeichen auf der Map, du kannst überall hinreiten. Bei Assassin's Creed Origins oder den anderen Ubisoft-Rezeptspielen aus der Zeit war es allerdings noch so, dass hinter jedem Fragezeichen ein NPC mit einem interessanten Gespräch war, mit einem spannenden Rätsel, mit einer kleinen, vielleicht 5 Minuten lang, vielleicht 30 Minuten lang, aber spannenden kleinen Nebengeschichte. Hinter jedem Fragezeichen hat sich ein Erlebnis versteckt. So, und dann sind wir zum nächsten Teil gekommen, wo sie auch natürlich wieder wie die vorherigen Teile alles noch größer machen mussten. Größere Map, mehr Fragezeichen, mehr Gebiete, mehr zu entdecken, mehr Spielzeit. Und das wurde dann aber nicht mehr so handarbeitmäßig aufgepumpt, dass jedes Fragezeichen da irgendwie ein geiles Erlebnis hatte, sondern die ganzen Fragezeichen bei wie heißt es denn? Nicht Origins mit den Pyramiden, sondern das danach mit Rom-Shit und so, was waren das hier? So.
Ich weiß, ich kenne mich da auch nicht mehr aus.
Odyssey. Ja, Assassin's Creed Odyssey kam dann. Und da waren die ganzen Fragezeichen schon wahnsinnig useless. Und ein Hauptteil deiner Zeit hast du damit verbracht, einfach diese Strecken zurücklegen zu müssen, die Fragezeichen zu suchen, hinter denen dann einfach nichts ist, außer vielleicht ein dämlicher Zettel oder eine dämliche Schrift an der Wand oder ein dämlicher Vogel oder so. Es war keine Geschichte da hinten dran, keine Nebenquests. Es hat sehr viel gefehlt. Und das haben die leider.
Das finde ich übrigens das Schlimmste, ne?
Das haben die leider weiter so gemacht und es wurde einfach immer schlimmer ab dem Zeitpunkt.
Also ich finde, das Schlimmste ist, da kann das Spiel auch so geil wie möglich sein und viele haben ja immer Spaß, wenn ich dann irgendwann anfange, auf Bayerisch solche Notizen vorzulesen oder sowas. aber ich finde, ich mag sowas, wenn man einen Zettel findet, wenn wirklich so ein cooler 3-4-Zeiler draufsteht. Ich hasse Games, wo man unten noch blättern kann. Wenn du wirklich einen Zettel findest, wo dann unten einfach die Seitenzahl 4 draufsteht und du dich da immer durchliest oder sowas, da habe ich lieber, wenn da so eine Gedankenstimme das vorliest, noch.
Ja, aber das müsste halt alles vertont werden und da ist schon wieder der Punkt,
das ist dann immer das Problem, aber das ist wirklich, das ist für mich immer die absolute Hölle, wenn so ein Spiel, was mir richtig Spaß macht, ich merke auch dann irgendwann, ich skippe.
Es ist aber die Frage,
ich skippe die Zettel. Es
ist aber die Frage, in was für einem Spielkonzept wir uns befinden. In dem Open-World-Game wie Assassin's Creed Odyssey, dass du da irgendwann die Zettel oder dass du da nach einer halben Stunde Spielzeit oder so anfängst, die Zettel nicht mehr durchzulesen, das ist klar. Du weißt einfach.
Das Problem ist, manchmal verpasst du tatsächlich auch durch solche Zettel was komplett Liebevolles.
Ja, die haben
wo du dann auf einmal denkst, so, dann geht die so eine Fragezeichen-Quest, die eigentlich, gibt's ja manche, die dann doch noch tiefer sind, so wie früher, so, wo du dich richtig freust, dass du die gemacht hast. Die haben gar nichts so mit der Story zu tun gehabt, aber es war so ein cooler 10-minütige Quest.
Genau.
Und dann habe ich so zwei Zettel, ach, scheiß auf die Zettel. Und dann irgendwann steht am Schluss so ein weinendes Kind vor mir und dankt mir, weil die Mutter hat irgendwie, dass ich die Mutter gerettet habe, weil das war doch, und dann stand aber eigentlich in den Briefen davor drin so eine herzzerreißende Geschichte darüber, warum das überhaupt so weit geht. Und das habe ich dann alles verpasst und das nervt mich dann.
Aber das liegt am Spielkonzept. Du weißt, dass du einfach 200 Stunden in dem Spiel unterwegs bist und dann kriegst du einen Zettel da hingelegt mit 4 Seiten. Natürlich wirst du den nicht lesen, zumal der Rest des Spiels auch oberflächlich aufgebaut ist, nämlich die Waffe, die du jetzt hast, die ist geil und die ist gleich scheiße, wenn du gegen den nächsten Typ gekämpft hast, der lässt nämlich eine fallen, die viel besser ist. Und dann willst du da hin und dir die neue Waffe holen und so, dann wirst du keine Zettel durchlesen. Anders als bei linearen Story-Games. Für mich ist das ja so eine Sache. Du weißt, ich liebe Story-Games und ich heb da jeden Zettel auf, ich lese sie alle durch.
Ich weiß, ja.
Ich habe jetzt gerade wieder, jetzt gestern, habe ich ja im Stream Madison durchgespielt. Ein neues Horrorspiel, von dem ich, sage ich jetzt mal, auf den ersten Blick nicht so viel erwartet hatte. Ich hatte vor über einem Jahr die Demo gespielt. Ja.
Ja.
So ein erster kleiner Flur, dachte ich, okay, ganz nett. Ich habe das aber irgendwo in der qualitativen Mitte eingeordnet. Ja, ja, mal wieder eins, was rauskommt, aber keine, nichts Weltbewegendes. So habe ich es eingeordnet. Ja. Das Problem ist, wenn du Horrorspiele durchspielst, vielleicht auch Streams und so, hast du sie irgendwann, wenn du ein paar Jahre gemacht hast und geguckt hast, dass du jedes zweite Wochenende oder so mal so ein Horrorspiel hast, dann hast du sie irgendwann durch. Ja.
Ja.
Es gibt dann nicht mehr so viele. Ja, dann kommt bestimmt jetzt einer um die Ecke und sagt, ja, guck mal auf Steam, ich habe noch das und das und das und das. Ja, das sind dann irgendwelche so Pixel-Kram, das ist nichts Richtiges. Ne? Wir reden von den wirklich großen, Stuff like Layers of Fear, Visage und so, die hast du dann irgendwann alle hinter dir. Die richtig gut sind. Und selbst da habe ich schon gesucht und noch die irgendwo noch gut sind aus dem unbekannten mittleren Segment, die habe ich auch alle hinter mir. Ich habe ja so Schätze gefunden wie The Dark Occult und sowas, ne?
Mm.
Und
was für ein Schatz du da gefunden hattest.
Einer mit,
also ist zwar bei mir auf die 2 gerutscht, aber ist immer noch in der Top 5 Horror Games.
Ja, ja, ist wirklich wahnsinnig gut.
Für Kenner. Wir erwähnen nochmal die Bodenklappe hier drin. Einfach nur für Kenner.
Ja. 40 Schlüssel einfach.
Brutal.
Und auf der 1 war jetzt eine ganze Zeit lang Visage. Das ist ja auch ein bisschen das Maß aller Dinge für neue Horrorspiele, würde ich behaupten. Zumal es sich eben orientiert hat an einem wahnsinnig guten Horrorklassiker, der nie erschienen ist. P.T., der endlose Flur und so. Und auch vielleicht so ein bisschen neues Konzept eingeführt hat. Wir haben ein Horrorhaus, in dem wir uns frei bewegen, stimmige Atmosphäre, unvorhersehbare Events, ne, so spontan, random Events.
Ja.
Und wir haben ein bisschen was Neues, nämlich eine Story, die sich in verschiedene Kapitel aufteilt, in der man sich frei bewegt. Also mehrere Geschichten innerhalb von dieser Map und so, wahnsinnig gut umgesetzt. Und ich habe jetzt nicht erwartet, was zu bekommen, was in der Richtung irgendwie abliefert, aber ich habe Madison gespielt.
Ja.
Bereits nach einer halben Spielstunde war ich mehrfach vom Hocker erschreckt worden. Der Anfang der Geschichte hat mir zugesagt, wie das Spiel gemacht und designt ist, ist wahnsinnig gut. Also ich würde sagen, so eine Stufe hinter Visage, ne, aber nicht viel.
Ja.
Und es sind halt so Details, wie stell dir mal ein Horrorspiel vor, mit einem Flur, die Wände sind glatt, ja, der Boden ist glatt, es ist ein 90-Grad-Winkel, da steht ein Müllsack auf dem Boden, du läufst nach vorne und die Kamera bewegt sich einfach gerade nach vorne. Von dem Spiel kannst du nicht viel Atmosphäre erwarten. Wenn jetzt die Wände richtig schön manuell designt sind, ne, hier so ein Riss, da ein Riss, hier ist die Bodendiele anders als da vorne, hier ist ein bisschen dreckig, hier ist wieder sauberer, hier liegt kleines Zeug, hier liegt ein bisschen was, da liegt ein bisschen was, viel durcheinander, schmutziges Bild, ja, und die Kamera wackelt so beim Laufen, als hätte jemand mit so einer Handkamera einen Horrorfilm gefilmt, ja, dann bist du gleich sehr viel mehr drin. Und viele solcher kleiner Details haben dazu geführt, dass dieses Spiel sich wirklich, nachdem ich es gestern am Stück durchgespielt habe, 7 Stunden, sich oben bei den Großen eingereiht hat für mich. Und da, in solchen Spielen, lese ich natürlich auch jeden Zettel, jedes Notizbuch.
Ja, es ist halt, aber auch trotzdem, ich weiß, wie enthusiastisch du bei den Games bist. Bei mir ist dann trotzdem irgendwann, ja, also wenn ich streame, dann lese ich alles. Ne? Aber ich habe auch schon da mich erwischt, wie ich so zwei Seiten wegklicke oder sowas. Klar. Das ist einfach schwierig für mich. Ich brauche da wirklich das, ne, vertont mal ein bisschen mehr an die Spielfilmen. Ne?
Vertont mal ein bisschen mehr.
Wenigstens die Gedanken. Weißt du, was ich liebe? Wenn du so einen Zettel findest und ihn sogar weglegen kannst und diese Gedanken laufen weiter, was auf dem Zettel steht. Das ist mein absolutes Liebling. Das mag ich so total gern.
Das ist eine gute Lösung. Und wenn da noch eingeblendet ist, irgendwie so mit der und der Taste, kannst du das vorlesen.
Kannst du es skippen. Ja, genau.
Genau. Ja, das ist dann natürlich das Beste. Aber um jetzt gar nicht so viel lang uns da zu vertiefen, weil das war auch eigentlich schon der fette, geile Release aus dem Story-Horror-Game-Bereich oder so. Denn wir haben noch einiges zu besprechen. Seit der letzten Episode von Bonus Level ist so viel passiert im Bereich Gaming.
Das stimmt.
Da ist einiges rausgekommen. Natürlich spielen wir auf unseren Twitch-Channels auch immer mal wieder ein Spiel, was schon einfach älter ist, was wir nicht gespielt haben auf unseren Channels. Aber es ist auch so viel Neues rausgekommen, was wahnsinnig erwähnenswert ist. Wir haben, und machen wir jetzt ein paar Titel im Schnelldurchlauf.
Ja,
jetzt,
wir haben keine alle.
Bis wir zu denen kommen, über den wir beide sprechen wollen. Wir hatten einen Release V Rising. Weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Vampire da, ISO-Perspektive da. Fand ich gute Idee. Glaub einfach nicht hundertprozentig
gut. Es sah erfrischend aus.
Ich hatte auch zwei Tage Spaß damit.
Ja.
So war es halt das Ding. Ne? Ich glaube, gute Idee, aber das geht anders, das geht besser. Weißt du, wenn du dann drin warst und das gemacht hast, denkst du dir, okay, für was mache ich das jetzt alles? Was kann ich jetzt alles machen? Ich weiß jetzt schon, was ich bis zum Ende hin alles machen kann. Und das ist es mir eigentlich nicht wert, das jetzt alles so durchzuziehen. So, es war einfach nicht genug innerhalb des Games, was dann hätte stattfinden können, dass das nicht so gezündet hat. Ich glaube, Spielerzahlen sind auch wieder massiv runtergegangen. Vampire the Masquerade Bloodhunt kam raus. Ein Battle Royale im Universum von Vampire the Masquerade, was ja an sich als Release erstmal eine große Enttäuschung war, weil es für uns anstatt Vampire the Masquerade Bloodlines 2 rauskam. Da sollte das große neue Open World Story Game kommen, was abgesagt wurde.
Und Alter, habe ich mich da krass erinnert an das alte Vampire. Das war.
Genau.
Also, das war. Ich will mir gar keine Videos davon anschauen, da zerstöre ich mir wahrscheinlich
wieder einiges. Die Trailer sahen stark aus. Aber das war
Wahnsinn.
Die Trailer sahen wahnsinnig stark aus. Wir haben beide Nostalgie-Feelings bekommen. Wir haben uns gefreut auf Vampire the Masquerade Bloodlines 2 in der Open World. Richtig schön. In den Trailern. Leider wurde das ganze Entwicklerstudio gefeuert. aufgelöst und es ging einfach nicht weiter. Und dann kurz darauf wurde Bloodhunt, also ein Battle Royale, angekündigt. Und da hat man sich gleich gedacht, das Stück Map, was schon gemacht war, haben wir das jetzt einfach umgemünzt und hier ist jetzt ein Battle Royale. Zu meiner Überraschung kam das dann raus und hat viel Spaß gemacht. Ich fand das Konzept ganz nett. Ich hatte es dann auch irgendwie eine Woche richtig heftig gespielt auf meinem Twitch-Channel. Hat viel Spaß gemacht. Leider auch sinken die Spielerzahlen und weiter und weiter und weiter. So weit, dass sie den Ranked-Modus nicht aufrechterhalten konnten, weil es nicht genug Spieler gab. Und jetzt, gerade vor ein, zwei Wochen oder so, war es, glaube ich, so weit, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt hier ein Team-Deathmatch draus, weil irgendwie works es doch nicht so krass. Weiß auch nicht. Und jetzt gibt es einen Team-Deathmatch-Modus, um das vielleicht ein bisschen hochzuretten. Schade, aber besser als gedacht. Hat mir eine Zeit lang echt viel Spaß gemacht.
Müsste auch so eine Rubrik sein, ne? Besser als gedacht.
Ist ja aber auch eine
ist ja nicht schlecht.
Rubrik. Dann kam noch We Were Here Forever. Für mich einfach eine größere erwähnenswerte Sache, weil We Were Here Forever ist der vierte Teil der We Were Here-Reihe und ich möchte behaupten, We Were Here ist ein einzigartiges Koop-Spiel, das sich nur zu zweit spielen lässt, bei dem man zu zweit Rätsel lösen muss, die in zwei verschiedenen ich möchte nicht sagen Welten, man geht schon durch dasselbe Schloss oder so, aber Der eine ist auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite. Beide sind in verschiedenen Räumen. Und die Lösung des Rätsels lässt sich nur aus dem zusammensetzen, was beide sehen. Aber die sehen das ja nicht beide, sondern du siehst nur das, was du siehst. Er sieht nur das, was er sieht. Und ihr könnt kommunizieren über ein Funkgerät. Und da macht das Rätsellösen so viel Spaß, weil man sich Symbole beschreiben muss, von denen man nicht weiß, wie man aussieht. Und dann kommt man irgendwie dahin zu sagen, okay, du musst diesen komischen Alien-Kopf in den Krakenfinger drücken und dreimal nach rechts drehen. Und dann, glaube ich, ist hier so ein roter Knopf, der bei mir dann aufleuchtet, und so müsst ihr dann zusammen Rätsel lösen. Wahnsinnig cool. Der erste Teil.
Es ist halt geil, dass das Genre auch wieder am Zurückkommen ist.
Das Koop-Zeug, ne?
Das generell, weil was war es denn früher? Wir haben zu viert an einem Fernseher irgendwas gespielt oder irgendwas, und mittlerweile verlassen sich so viele Spiele immer auf diesen Online-Multiplayer und so Geschichten.
Ja.
Also Halo muss man immer noch ins Gesicht schlagen, dass sie immer noch nicht geschafft haben, den Koop-Modus rauszubringen von ihrem Spiel.
Das ist traurig, schön. Ja.
Und ja, ich lasse jetzt nochmal, weil du wolltest zum ersten Teil jetzt noch was sagen, weil ich weiß natürlich, dass in ähnlichen Genre dieses Jahr natürlich auch noch It Takes Two.
Genau, da
ist es dieses Jahr?
Da wollte ich auch noch was sagen.
Genau, ne? Da habe ich mir nämlich gedacht, dass du jetzt dahin willst, weil es ja auch einfach ein Meilenstein ist. Also das ist ja einfach, das Spielkonzept ist einfach der blanke Wahnsinn. Es macht Spaß, es ist nett aufgebaut. Man will ja nicht spoilern, es ist unnötig viel Dramatik drin, also eigentlich benötigt viel Dramatik, aber mit der man nicht rechnet.
Ja.
Und dieses Rätsellösen zu zweit, das ist einfach auch mal wieder was. Sowas macht dann Sinn, tatsächlich auch mal wieder an einem Spot zu sitzen und zu zweiten Spiel zu spielen.
Genau.
Sowas muss einfach wieder mehr kommen.
Zusammen auf einer Couch, ja.
Auch im AAA-Bereich muss sowas mal wieder kommen.
Ja.
Die Leute trauen sich das meistens
nicht. Natürlich trauen sie sich nicht, weil das nicht dieselben Verkaufszahlen sind wie eben
Multiplayer.
Ja. Aber ja,
Pass noch rein und als Skins.
We Were Here Forever ist der vierte Teil der We Were Here Koop-Spielreihe und eine absolute Empfehlung. Alle vier Teile, ich glaube, das Bundle kriegt man schon. Alle vier Teile kriegt man, glaube ich, für 30 Euro. Oder sogar weniger, 26 oder so, ist absolut empfehlenswert.
Das altert ja nicht.
Da absolut
kannst du ja
nicht.
Den ersten Teil genauso spielen.
Der erste Teil ist sogar kostenlos. Kannst du dir runterladen, der geht ungefähr 2 Stunden. Und da kann man zusammen spielen und sagen, wow, das hat so viel Spaß gemacht, jetzt hole ich mir den zweiten. Der zweite geht dann roundabout 4-5 Stunden. Ja, und die Rätsel sind sehr viel besser. Der dritte Teil geht irgendwie 6-7 Stunden oder so, 8 Stunden, ich weiß nicht mehr genau. Und die Rätsel sind sehr viel besser und die Story ist richtig gut. Und jetzt kam der vierte Teil mit 14 Spielstunden, riesige Rätsel, mehrere Rätselgebiete, verschiedene Level-Designs und eine super Story und ein wahnsinnig guter Abschluss für diese Spielreihe. Große Empfehlung in dem Bereich, wo wir sonst nur die einzigartigen Spiele, die wir vorher in dem Bereich hatten, waren eben dieses Gefängnisausbruch, A Way Out, ne? Und vom selben Entwickler dann, wie du jetzt schon gesagt hast, It Takes Two, was überraschenderweise ein Riesenabräumer war. Nicht von der Qualität her überraschend, dass es ein Abräumer war, sondern weil es eben einfach doch eine Nische ist. Und es hat so sehr abgeräumt, dass es jetzt sogar verfilmt wird mit Dwayne The Rock Johnson als Director.
Selbstverständlich.
Ja.
Selbstverständlich. Also das habe ich mir nichts anderes gedacht. Und vielleicht kommt ja auch ein neues It Takes Two raus von Ubisoft dann mit Erkundungstürmen, wo man eine Map freischaltet.
Oh Gott.
Man weiß ja nicht. Das kann ja auch passieren.
Ich will nicht. Lass einfach.
Open World, It Takes Two. Das ist auch diese Open World, Ver-Open-Worldung von jedem Game. Er muss auch stoppen. Ne? Das ist auch so ein Ding.
Das Problem bei Open World ist, und ich glaube, es lässt sich ganz einfach beschreiben. Es gab jemanden, der hat Screenshots gemacht von Open Worlds, und zwar die Maps von oben. Und da hat er die einzelnen Quadrate, jeweils so 100 Quadratmeter, also immer Fotos von oben, ne? Sodass man die wie eine Map nebeneinander legen könnte. Und dann hat er so eine Auswertung gemacht von einer Software, die dann gesagt hat, wie ist die Farbpalette? Und bei den beliebten Open-World-Games war es so, dass die Farbpalette fast alle Farben abdeckt. Und bei den Open-World-Games, die uns unerklärlicherweise langweilig werden, gab es Grau, Grün, Braun. Ja, nämlich Wald, Stein und Erde. Und wenn man mal überlegt, die Open-World-Games, die jetzt rauskommen, sei es Far Cry, sei es Ghost Recon Breakpoint oder was, sind wir eigentlich immer in einem Wald auf einem Matsch oder auf einem Stein. Ja? Und wenn man einen Screenshot von der Stelle macht, wo man ist, und dem jemanden zeigt, weiß er nicht, wo das auf der Map ist. Und ich glaube, genau danach kann man ein gutes Open-World-Spiel beurteilen. Nämlich, wenn du an einer Stelle stehst und sagst, ich weiß, wo das ist.
Ja.
Ist das ein random Baum oder ist das eine besondere Stelle? Ich glaube, das ist die Maßeinheit für gute Open-World-Spiele.
Ist doch ja auch so Red Dead Redemption und sowas. Ne? Mhm. Das sind halt so Sachen, auch mit unterschiedlichen Vegetationen, wo du dann sofort weißt, ich erkenne das Haus auch. Oder sowas, ne? Wenn dann nicht immer dieselben Texturen von Häusern einfach gerendert werden, wenn sondern einfach so wirklich alles unterschiedlich ist. Ja,
ja, das ist der Unterschied. Ja, absolut. Was steht uns noch bevor? Noch zwei, drei kleine Snacks, bis wir über die zwei großen Dinge reden.
Ja.
Ja. Kann man, glaube ich, auch runtersnacken. Lost Ark, wie sieht's bei dir aus? Du hast ja von uns quasi am allerlängsten durchgehalten, sage ich mal. Ich habe das Spiel ja genau einen Monat gespielt. Einen Monat habe ich sehr aktiv gespielt. Jeden Tag eingeloggt, meinen Charakter bis in Tier 3 hochgezockt, die Story durchgespielt, alle Dailies immer gemacht, alle Events gemacht, die rauskamen und so.
Ja.
Genau einen Monat und dann war es bei mir vorbei. Bei dir hat das ja sehr viel länger gehalten. Du hast ja mehrere Charaktere erstellt und hast genau. Da überall die Dailies gemacht und reingezockt. Wie ist das jetzt, paar Monate später? Also,
ich habe, glaube ich, 700 Spielstunden tatsächlich in dem Spiel.
Habe ich echt Respekt vor übrigens.
Hab das sehr genossen. Das Problem, also ich sehe an dem Spiel, es ist wirklich vom Umfang her, es ist genial. Ich mag es sehr vom Spielprinzip, des Hack and Slay, Diablo Vision mäßig, dass man da reinprügelt. Die Klassenunterschiede sind geil. Die sind natürlich schon 2 Jahre im Voraus, weil das Spiel gibt es ja eigentlich schon seit 2 Jahren. Das heißt, die können sich ja entscheiden, wie viel Content prügeln wir raus. Also die haben noch genug in der Rückhand. Die müssen jetzt da nichts neu erfinden, um da was rauszubringen. Ich mag's Level-Design, ist mir ein bisschen kitschig hier und da, aber das ist halt der koreanische, wo kommt's her?
Ja.
Ne, koreanische Einfluss.
Ich glaube, so. Ja.
Das große Problem an dem Spiel ist, dass es mehr oder weniger ein Einzelspielerspiel ist.
Ja, das war auch eher enttäuschend, wenn man das dann gemerkt hat nach der ersten Woche. Huch, für ein Massive Multiplayer Online Roleplay-Game ist es ganz schön Singleplayer-lastig, ne?
Man läuft in der Stadt rum und das habe ich mir bei Diablo zum Beispiel immer gewünscht. Es gibt diese fetten MMO-Städte und du siehst hunderte von Spielern rumlaufen, aber du kannst eigentlich nichts mit denen anfangen.
Ja.
Du gehst nicht zu einem hin, lädst ihn in die Gruppe ein und erkundest mit ihm die Welt, weil das musst du irgendwann nicht mehr machen. Du bist halt bei den Raid-Bossen, da schreibst du in die Beschreibung rein, was jemand können muss, der da reinkommt. Das heißt, die meisten sagen immer, hey, du musst die Technik beherrschen, ich will dir hier nichts beibringen.
Ja.
Und dann gehen da 8 Leute zusammen rein, wo jeder alles beherrscht. Es gibt so ein paar Absprachen, die dann meistens schon bekannt sind durch YouTube-Videos oder sowas,
welche Seite
wo man sich postiert und was weiß ich alles. Und so gehst du rein. Und dann ist mir halt aufgefallen, ich mag das Spiel, ich mochte immer reingehen zu grinden, aber dann sind immer weniger Leute von der Gilde da, weil die Gilde wollten ja auch zusammenspielen. Aber du musst nicht zusammenspielen.
Ja.
Ne? Ja. Und so PvP ist gekommen, habe ich dann sehr enjoyed. Du kannst keine PvP-Gruppe gründen und reingehen.
Der Gilden-PvP meinst du?
Ja, das ging dann schon, das kam dann irgendwann mit diesem Gilden-BVB, da war ich jetzt aber dann schon raus, weil keiner mehr in der Gilde da war.
Ja.
Aber ich meine, so dieses Random, so Ranked-Spielen und sowas, du konntest kein eingespieltes Team machen, das geht nicht. Du konntest immer nur mit Randoms spielen. Ja.
Huch.
Die haben dich dann nicht mit dem Team anmelden lassen, immer noch nicht. Und so Kleinigkeiten,
das ist ja
deswegen spiele ich es, muss ich ehrlich sagen, erst seit 2-3 Wochen oder sowas nicht mehr.
Mhm.
Sonst bin ich immer wieder rein, habe auch die neuesten Raids, jetzt der neueste Vulkan oder wer daraus. Das ist der einzige, den ich nicht gespielt habe, sonst habe ich tatsächlich alle Raids noch gespielt.
Ja, wobei man sich mal darüber unterhalten muss, was da auch abging. Also nochmal zu dem Thema, dann diese Raids, wo man dann mit vielen Spielern da reingeht, wo man dann am Anfang ist man zu viert in so einen Raid reingegangen, die man ja auch erst freischaltet, wenn man das Spiel storymäßig durch hat.
Genau.
Und das hat dann schon, ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht, diese Abschnitte zu spielen, die Bosse, und dann kamen auch so Mechaniken. Und wenn man, was ich schön fand, wir waren 4 Leute, die keine Ahnung hatten, wie das funktioniert. die kein YouTube-Video angeschaut haben. Und wir haben gemerkt, oh, da kommen so Strahlen, jetzt müssen wir hier ausweichen und so. Das hat so viel Spaß gemacht. Und das Gefühl, wenn man das dann zu viert geschafft hat, war einfach großartig. Und
das war eine Mischung zwischen Hass und Spaß.
Also ich fand das beim ersten
Mal... Du warst der Spaß, ich war der Hass.
Beim ersten Mal hat es einfach viel Spaß gemacht. Das muss man so sagen, weil das, war, das war ja auch die Überraschung.
Ich habe nicht umsonst so lange gespielt. Ja, es war schon, es ist einfach
beim geil. Zweiten Mal ist die Luft schon raus, weil du weißt, was kommt. Das war für mich wahnsinnig problematisch. Dann gab es nochmal eine neue Ebene, nämlich die, wenn es dann anfängt, dass es 8 Spieler sind. Da habe ich mir schon Gedanken gemacht, ja, wow. Weil die Mechaniken innerhalb von dem Raid sind dann so komplex, dass man wirklich, dass jeder wissen muss, was abgeht. Das kann man gar nicht mehr kommunizieren. Nee. Ja, da muss jeder genau wissen, was abgeht. Und dann 8 Leute, die kriegst du ja vielleicht auch gar nicht zusammen. Du hast vielleicht keine 8 Friends, mit denen du das spielst. Dann musst du mit Randoms die Raids spielen und dich darauf verlassen, dass sie das können. Das fand ich schon extrem problematisch und habe schon gedacht, das wird nichts. Ich hatte so viel Glück, in eine Gruppe reinzukommen, wo wir 8 Leute waren. 7 hatten keine Ahnung. Einer wusste genau Bescheid und er hat sich all die Zeit genommen, alles im Chat zu erklären. Alle anderen 7 haben zugehört und genau gemacht, was er gesagt hat, und das hat sich auch geil angefühlt, aber das ist die absolute Ausnahme, das muss man ja auch mal dazu sagen. Das wird wahrscheinlich so gut wie nie passieren. Und dann hat das Spaß gemacht und das zweite Mal macht auch schon wieder keinen Spaß mehr, weil jetzt repeatest du nur noch. Und das war für mich
dann... Ja gut, aber das ist bei mir, ich bin halt Grinder. Ich bin halt, ich mag halt sowas, und jedem muss bewusst sein, dass Lost Ark ein Grindgame ist, das ist ja klar. Also man muss für die großen Sachen immer wieder eine Woche warten pro Char, bis man die wieder machen kann, aber dann machst du die auch sofort und hakst alles ab. Da geht es um den puren Grind.
Das fand ich auch schlimm, dass man die Raids nur einmal pro Woche machen kann.
Ja, also pro Char. Also Lost Ark hat halt drauf aufgebaut, dass man mehrere Chars hat, bis zu 10, 15, das ist völlig egal. Die wollen eigentlich, dass du jede Klasse einmal oben hast.
Ja.
Und du hast es ja mit deinem Main-Char quasi sehr krass gesuchtet. Und wenn man natürlich nur einen Char dann hat, dann laggt auch das Spielprinzip.
Ich habe auch dann einen zweiten gemacht, aber ich hatte schon gar nicht mehr so viel Lust, meinen zweiten so hoch zu spielen, weil für mich, ich verknüpfe mich mit einem Charakter, den ich erstelle, und bin stolz über jeden kleinen Prozent Fortschritt, den ich mit dem Charakter habe. Ja. Und dann stört mich das einfach, einen zweiten zu spielen und sagen, hey Moment, alles, was ich da reingesteckt habe, es ist aber jetzt nicht hier. Und hier muss ich das jetzt nochmal machen. Nee, ich will immer in einem Spiel einen Charakter spielen, deswegen mache ich RPG-Spiele, wo mein Charakter immer besser wird, wo ich meinen Fortschritt spüre und so. Und es hat mir nicht zugesagt, mehrere Charakter zu haben. Was ja aber auch nicht schlimm ist, weil anderen Leuten sagt es sehr zu, mehrere Charaktere zu spielen und so.
Deswegen, also overall würde ich sagen, ist es ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Immer noch. Ich hänge immer mal wieder immer so kurz davor, mich mal einfach nochmal einzuloggen. Aber das Problem, das größte Problem, finde ich, ist der Einzelspieler-Effekt. Es ist mehr oder weniger, obwohl man in dieser riesigen Welt mit so vielen Leuten rumläuft, mehr oder weniger ein Einzelspielerspiel.
Ja.
Und da weiß man da so, wenn man dann wirklich so einfach nur da sitzt und alleine stundenlang Zombies metzelt, es macht einfach mehr Spaß, wenn du das mit 3-4 Leuten machst und dann so Loot teilen kannst und oh mein Gott, was hast du? Das ist ja der Spaß
das
an so einem
wirklich,
Game. Deswegen hat es so ein bisschen den
Lack. Das ist ja auch da alles irgendwie auch restricted. Das ist ja alles auch schön darauf aufgebaut, dass dein eigener Fortschritt immer schwieriger wird, bis er an einen Punkt kommt, wo er eigentlich fast inexistent ist, wo du echt zahlen müsstest, um Fortschritt auch spürbar zu machen und so. Und da ist es auch ein bisschen für mich dran kaputt gegangen, weil ich mag auch diese Sachen wie, guck mal, was ich im Inventar habe, hier, das habe ich dir mitgebracht. Das geht ja alles gar nicht. Sobald du Gegenstände irgendwie hast, die gehören ja nur dir und so. Und wir haben das jetzt als Normalzustand hingenommen, weil es von Anfang an so war. Aber das ist eben nicht in jedem Spiel dieser Kategorie so. Ja,
das stimmt.
Ja, und das war auch ein bisschen blockierend für mich. Aber alles in allem denke ich trotzdem, dass es ein großartiges MMO ist. Nur es fing ja schon nach 3 Wochen an, dass eben Content rauskam, der nur für die Leute war, die auf 1300 noch was waren.
Ob die reinpayen mussten,
und du musst so hochzukommen, wirklich bezahlen, um da zu sein. Also das ist ja
das
unfassbar.
Das war schwierig.
Ja, also ich kenne sehr wenige Leute, die es geschafft haben, da hinzukommen. Ich kenne einen, der Philly, der ist ein Endgrinder. Das ist vielleicht der einzige, den ich da erlebt habe, der da einfach hingegrindet hat. Aber der hat auch nichts anderes gemacht, verstehst du? Naja. Ja. Also Lost Ark, dann abgeschlossenes Kapitel. Für die meisten hat natürlich auch viel Spielerzahlen verloren oder so, aber das stört die gar nicht, was da für Kohle reinkam. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, und letzten Endes sind Spieler wie ich, denen auch egal, die wollen die Whales. Und die Whales, die waren drin, die sind drin und die bleiben drin.
Ja. Ja. Die Wale bleiben drin. Das ist einfach so.
Ja. Dann, um noch einen kleinen Switch zu machen, kam zwischendurch noch was Großes aus dem Hause der, wie nennen wir es denn? Ich weiß gar nicht, ob diese Kategorie einen eigenen Namen hat, aber man dürfte fast sagen Until Dawn-like, denn Until Dawn war damals das erste Spiel, was so rauskam. Dann haben wir die Dark Pictures Anthology-Reihe bekommen, die mittlerweile mit 3 Titeln am Start ist. Und dann haben wir nochmal von derselben Entwicklerfirma eine Single-Auskopplung bekommen, The Quarry, was dann somit auch der echte Nachfolger im Herzen für Until Dawn ist, auch wenn The Dark Pictures Anthology natürlich etwas darstellt, was sehr, sehr ähnlich ist. Aber für mich ist Until Dawn und The Quarry eher so eine Kiste und inspiriert davon The Dark Pictures Anthology, seine eigene Reihe, die nochmal ein bisschen anders ist.
Ja.
Ja, und The Quarry, muss ich sagen, fand ich großartig. Hat sehr viel Spaß gemacht, die Geschichte durchzuspielen. Es gab ein, zwei Probleme, die ich mit dem Spiel hatte. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, fallen die mir bestimmt auch nochmal ein, aber
du hattest sie mir auch gesagt.
Ja, also das größte Problem, was ich da dran habe, ist, dass das ganze Setting, die Geschichte und das Gameplay ist großartig. Ja?
Ja,
genau das, was du dir eben wünschst von dem Nachfolger eines solchen Spiels. Und dann sind die Charaktere aber aus irgendeinem Grund dermaßen billig, grafisch billig da reingekleistert. Ne? Die zwei stehen da, gucken übers Geländer,
ja,
haben so einen neutralen Gesichtsausdruck. Dann kommt ein Zombie-Werwolf direkt vor ihren Gesichtern hochgeschnellt und sie bleiben so stehen mit dem selben Gesichtsausdruck und sagen dann halt, oh nein. Ja, und es ist halt so schlecht, könnte das ist kein. Ein
bisschen Barbara Salisch, ne?
So schlecht könnte kein polnischer C-Movie sein. Also es ist wirklich, das hat das bisschen kaputt gemacht, dass die gar nicht geschockt reagieren, dass auch ein bisschen das Writing der Charaktere im ähnlich ist, nämlich sind schon voll die üblen Sachen passiert. Irgendjemand wurde aufgefressen, da wurde einem Bein abgeschnitten und dann sagen die irgendwann, ja, ich glaube, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. So. Weißt du, das ist halt auch ein bisschen. Hier ist
etwas passiert.
Das ist halt ein bisschen kaputt gegangen. Aber ich habe darüber hinweg.
Das ist doch kein normaler Dienstag.
Ja, ich habe es den Leuten erklärt. Viele haben haben das Spiel so ein bisschen gecancelt damit. Ich sag halt, ich stelle mir das einfach vor. Verstehst du? Ich ignoriere das und ich stelle mir einfach vor, dass die jetzt geschockt sind und so und dass das jetzt so passiert. Also ich sehe das so ein bisschen mit meinen eigenen Augen und das Spiel so zu erleben hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, aber ist natürlich blöd, wenn die Spielentwickler sowas halt voraussetzen. Ja. Also, dass man quasi sich so sehr reinsenkt, dass man da über solche Sachen. Wir haben ja da in den letzten Folgen, glaube ich, schon drüber gesprochen, auch wenn die ein bisschen her sind, über dieses, dass wir uns eigentlich aufgeregt haben über Leute, die sagen so, boah, das ist grafisch nicht so rübergekommen oder sowas. Wenn man sich aber dann schon reinversetzt, dann ist es natürlich schon geil. Dann kann man auch reingesogen werden. Aber es ist natürlich immer so eine Frage des Typs. Wenn du natürlich etwas so darstellst, wie soll man es sich vorstellen? Jeder Gesichtsmuskel zuckt und dann kann auch, wenn dann jemand sagt, das hat mich nicht abgeholt, dann kann man vielleicht sagen, hey Alter, was holt denn dich dann ab?
Ja, genau. Genau das ist der Grund, warum ich bei dem Spiel jetzt sage, ey, ich habe vollstes Verständnis, wenn du sagst, nee, hat mich nicht abgeholt, weil du das eben jetzt dann gebraucht hättest, dass das Spiel so ist, was völlig verständlich ist. Mich hat es auch so abgeholt, weil ich das für meinen Teil einfach ignorieren konnte und die Story und das Erlebnis einfach gut fand. Hat Spaß gemacht. Ja. Ja, das war echt gut. Und noch eine neue Sache, die sie eingeführt haben, die hoffentlich Industry-Standard wird für solche Spiele, Kinomodus. Nämlich im Voraus die Charaktereigenschaften aller beteiligten Charaktere zu bestimmen, also zu sagen, hey, unsere Jessica ist zickig und aggressiv.
Ja.
Unser John ist einfühlsam und heldenhaft. Und wir legen diese Charaktereigenschaften für alle fest und lassen dann das ganze Spiel als Film ablaufen, ohne was zu steuern. Das ist ein Modus, den es gibt.
Das hat was.
Genial. Wirklich cool.
Finde ich fast so geil wie diesen Couch-Modus von Dark Pictures.
Mhm.
Das finde ich auch so geniale Koop-Idee, wenn man das einfach auch wieder, das ist wieder das wie vorhin bei It Takes Two einfach, wenn man zu zweit einfach vor was sitzen kann.
Ja.
Und das einfach durchspielen kann mit hier, jetzt nimmt Spieler 2 den Controller in die Hand. Genial einfach.
So. Schön, dass wir uns da einig sind. Ein, zwei Kleinigkeiten.
Jetzt lass uns mal zu dem Trumpet-Tier gehen.
Ein, zwei Kleinigkeiten noch, die speise ich in 30 Sekunden runter. Zwischendurch kamen noch ein paar nette Sachen raus, wie Turbo Golf Racing. Ein Spiel, das man spielt wie, helf mir, Autos, die Fußball spielen. Rocket League,
ja.
Aber Golf, jeder hat seinen eigenen Ball, der von anderen nicht rumgestoßen werden kann, sondern jeder nur seinen eigenen auf einem Golftrack. Autos, riesige Bälle, riesiger Golftrack, das Ding durchhauen, Nitro Boost, Jumps, macht super viel Spaß. War in der Beta, ist auf Steam, glaube ich, kostenlos, kommt jetzt bald voll raus, macht mega viel Spaß. Außerdem hat Disney...
So ein No-Brainer, ne?
Macht sehr viel Spaß, ja. Wirklich. Lege ich jedem ans Herz, mal auszuprobieren. Vor allen Dingen auch Rocket League-Fans. Ne? Klasse. Sehr viel einsteigerfreundlicher als Rocket League auch. Disney hat ein Kart-Racing-Game rausgebracht. Ne? Wir wünschen uns schon lange einen Titel wie Mario Kart Racing, nur auf dem PC. Mario Kart Racing, ja, ist das, was man spielen will. Das will man spielen mit Freunden. Das ist das Multiplayer-Spiel, wo man sich auf die Schultern boxt, lacht und weint. Und es gab für den PC nichts. Lange haben wir gedacht, Kart Rider Drift kommt und bringt für den PC den Kart-Racing-Titel. War aber einfach nicht actionreich genug. Jetzt kam Disney Speedstorm in der Closed Beta auf den PC. Ich habe eine Minute gespielt und wusste, das ist der Shit. Ich würde sogar so weit gehen, dass das Racing an sich mit all seinen Animationen, den Strecken und der Grafik sehr viel besser ist als Mario Kart. Es ist unfassbar, wie gut dieses Spiel im Racing ist. Leider kommt es von, ich habe vergessen, die Firma mit G, Gameloft, glaube ich, daher, wird demnach mehr oder weniger sehr viel In-App-Käufe haben, wenn es dann vollkommen rausgekommen ist. Aber es ist Crossplay, es sind alle Disney-Charaktere dabei, die Disney-Strecken sind so entworfen. Es gibt eine Hercules-Road, es gibt einen Ausflug der Karibik. Die Racer haben alle unterschiedliche Fähigkeiten aus ihren eigenen Filmen und Styles dabei. Und es macht super viel Spaß. Die Animation, die Grafik ist herrlich. Und die Disney-Soundtracks sind auf modern runtergemixt. Du fährst da durch und du hörst ein Fluch der Karibik Drum and Bass Shit. Du hörst ein Hercules Trap Tune. Verstehst du? Es ist großartig, es macht mega viel Spaß. Die Closed Beta war jetzt da. Ich freue mich auf den Full Release. Auch eine Empfehlung, da mal reinzuschauen. Und jetzt haben wir eigentlich.
Ja, aber das wird auf jeden Fall geil. Ich würde sagen, really.
Ja.
Na? Dadurch, dass wir jetzt einen game-tastischen Erguss eigentlich hatten,
ja,
ne, erheben wir uns, also wir können es ja sagen, Super People,
ja,
auf nochmal, ja, für eine extra Folge. Der Release rückt ja näher. Wir sind beide hyped auf das Game, ja, und da wird's auch, da könnt ihr auch drauf einstellen, den ein oder anderen Duo-Tag geben, den, ja, wir da komplett durchsuchten werden. Aber können wir euch das nächste Mal auch nochmal
erzählen?
Das
ist natürlich ans Ende dieses Podcasts gerutscht, weil wir beide wissen, dass es das Größte ist. Der Grund, warum das jetzt in der nächsten Episode landet, ist, weil du genau weißt, dass wenn du mit mir anfängst, darüber zu reden, dass das nochmal eine Stunde geht. Wir freuen uns beide riesig auf Super People. Heute ist der 31.07. Das Spiel kommt am 17.08. raus, sprich 17 Tage noch bis zum Release der Final Beta. Es ist der Release einer Beta vom 17. bis zum 31.08. Ja. Die Beta werden wir spielen. Das wird viel bei uns zu sehen sein auf den Twitch-Kanälen. Und dann wird es nochmal eine kurze Wartezeit geben, bis es rauskommt. Ein Battle Royale, das viele schon gesehen haben, das einen riesen Hype hatte auch, auf das ich mich sehr freue, was für mich mein neues Multiplayer-Hauptspiel sein wird, ja, und für mich auch alle anderen Battle Royals ablöst. Zudem hat natürlich jetzt PUBG, auch ein Gigant in der Battle-Royale-Szene, noch eine neue Map bekommen, wo ich vielleicht noch eine Kleinigkeit zu sagen muss. Ich finde das wahnsinnig gelungen. Ja, ich bin auch schon reingegangen, 2-3 Runden.
Ja.
Ja. Ich finde, die haben es wirklich geschafft, mit der Map da wirklich mal was ganz Neues zu machen. Das Gefühl habe ich bei den anderen Maps nicht so gehabt. Es gab Maps, die mochte ich gar nicht in dem Spiel. Die haben sich auch nicht so großartig voneinander unterschieden. Destin, ja, ist was komplett Neues. Ich finde, es ist sehr gelungen. Trotzdem, wenn man jetzt rauszoomt ne, und nicht so im Detail drauf achtet, sondern rauszoomt aus dem Spiel raus und sich das Ganze von außen anschaut, ist es trotzdem irgendwie ein Rettungsversuch, der für mich nicht 100%ig dieses Spiel noch in die neue Ära reinkickt oder so. Irgendwann ist auch Schluss und ich glaube, da sind wir halt so mehr oder weniger langsam.
Ja, lass uns generell mal eine nächste Folge mal Thema Battle Royale machen, weil es ist auch ggar nicht so uninteressant, was der Player Unknown gerade so treibt.
Das stimmt.
Der PUBG mitentwickelt hat. Und, aber
nächste Episode Battle Royale gesagt, slash
Super People. Lass uns das mal nächste Runde machen.
Yes.
Super People, PUBG, Player Unknown. Wir haben nächste Woche, wollte ich schon sagen. Jetzt hätte ich es beinahe schon angekündigt. Ne?
Ja.
Aber nächstes Mal Gaming Episode Battle Royale mit Really und B. Bonus Level.